Eine Aufnahme aus dem Jahr 1963, How Long, How Long. Leroy Carr hat diesen Blues-Titel komponiert, Ella Fitzgerald hat ihn gesungen und Wild Bill Davis hat die Hammond-Orgel gespielt. Die ist ursprünglich in der Gospelmusik eingesetzt worden und schwarze Musiker wie Davis haben sie dann in der weltlichen Musik des Rhythm und Blues eingeführt. Mit allen Registern, die Orgel steht als Titel heute über unserer Matinee. Und mit allen musikalischen Wassern gewaschen ist der SWR3-Kollege Matthias Kugler, Schwerpunkt Pop und Rock. Guten Tag, Matthias Kugler.
Ja, schönen guten Tag.
Die Hammond-Orgel hat ihren Weg bis in den Pop gefunden. Was waren da die ersten Stationen?
Na, die ersten Stationen waren natürlich sowas wie Rhythm and Blues, Soul, Funk, Ska, Reggae und Fusion. Und aus dem Jazz und aus dieser Richtung, aus dem Gospel, aus der Kirche, hat sie sich dann tatsächlich auch in die Pop- und Rockmusik ihren Weg bahnen können. Und sie war deshalb eben auch so attraktiv plötzlich für die aufkeimende Popmusik, weil man sie laut spielen konnte. Und es war eine neue Soundfacette, die die Orgel in der Rockband eingebracht hat. Genauso wie eben die Verstärkung der Gitarre den Rock'n'Roll erst möglich gemacht hat, hat die Hammond-Orgel in Verbindung mit dem sogenannten Leslie-Verstärker, der gleichzeitig auch Effektgerät und Lautsprecherbox war, die riesige Orgel aus der Kirche in verkleinerter Form auf die Rockbühne gebracht. Sie war zwar immer noch schwer, sehr schwer, aber doch nicht so schwer, dass man sie nicht mit auf Tour nehmen konnte. Also Lautstärke, Kraft, Vielseitigkeit, das waren so drei ganz wichtige Gründe für die zunehmende Attraktivität der Orgel in den 60ern und 70ern. Und der andere Aspekt ist ein stilistischer. Nach dem klassischen Rock'n'Roll der 50er Jahre und dem Beat der 60er war es plötzlich in vielen Kreisen angesagt, klassische Elemente mit Jazz und Rock zu verbinden, der sogenannte Progressive Rock. Lange ausladende und vertrackte Arrangements, plötzliche Tempiwechsel, ausgiebige Solopassagen, oft wenig Gesang. Also dieser Gegenpart zum klassischen 230er Popsong mit dem Schema A, B, A, B, C, A, A. Und da hat die E-Orgel natürlich sehr gut gepasst. Und das Erstaunliche war aber, dass es die Orgel dann eben auch in den Pop- und Mainstream-Rock geschafft hat. In Beatles-Songs oder Hits von den Stones, den Animals, der Spencer Davis Group und natürlich ganz bekannt A Whiter Shade of Pale von Procol Harum, das war 1967.
Hat man sofort im Ohr irgendwie, ne?
Ja.
Die Orgel, die tritt in der Klassik eher solistisch auf, im Pop dann wiederum eher als, sagen wir mal, Teammitglied. Was ist denn die Rolle dieses Teamplayers?
Na, in erster Linie ein gutes Fundament zu bilden, gemeinsam mit Schlagzeug, Bass und Gitarre. Das, was man heute Keyboard-Flächen nennt oder Synthesizer-Streicherteppiche, das hat früher eben die Hammond-Orgel übernommen. Das konnte die Gitarre vom Klangbild her einfach nicht leisten. Und natürlich hat sich die Hammond-Orgel dann auch als Solo-Instrument neben der Gitarre durchsetzen können, was die sowieso schon oft sehr langen Rocksongs in den 60er und 70er noch länger gemacht hat. Und man wollte eben auch zeigen, was man als virtuoser Instrumentalist so drauf hat, wie in der Klassik eben auch. Und die Orgel war sehr schnell Rhythmus und Soloinstrument zugleich.
Und dann ist natürlich noch so eine Art Einspareffekt. Also eine Band kann mit einer Orgel viel voller und orchestraler wirken, oder?
Ja, natürlich macht so eine Orgel den Sound voller und orchestraler. Wenn man keine zweite Gitarre hinzuziehen wollte, griff man eben zur Hammond-Orgel, die ja auch durch die Verbindung mit der, ich habe es gesagt, diesem rotierenden Leslie-Verstärker sehr laut gespielt werden konnte und sehr kraftvoll und durchsetzungsfähig war. Und nicht umsonst sagt man ja oft, wow, das klingt jetzt aber fett. Und dieses Fette war eben oft die Orgel, die mit den tiefen Registern untenrum für einen dicken Teppich gesorgt hat.
Kommen wir zu Beispielen. Welche Bands sind das, die durch ihren orgelbasierten Sound wirklich berühmt geworden sind?
Das ist eine ganz schön lange Liste, an deren Anfang natürlich Bands wie Deep Purple, Emerson, Lake & Palmer oder Uriah Heep stehen. Später dann auch Whitesnake, Yes, Rainbow und Genesis mit Tony Banks. Zu den Pionieren gehören sicher auch The Nice mit Keith Emerson, bevor er dann die Supergroup mit Carl Palmer und Greg Lake gegründet hat. The Nice haben sehr früh Jazz, Klassik und Rock gemischt und dafür war die Orgel natürlich prädestiniert. Und man muss auch einzelne Instrumentalisten nennen. John Lord von Deep Purple, Don Airey von Ozzy Osbourne und Rainbow, der 2002 dann den Job von John Lord bei Deep Purple übernommen hat. Ray Manzarek von den Doors, Billy Preston, der für die Beatles, die Stones und Eric Clapton gespielt hat, Rick Wakeman von Yes und natürlich Steve Winwood, der gleich in drei bedeutenden Bands Orgel gespielt hat, bei Traffic, Blind Faith und der Spencer Davis Group. Aus Deutschland gehören ganz sicher Barbara Dennerlein und auch Georges Krawetz, gebürtige Franzose dazu, von Peter Maffay und Udo Lindenberg.
Ja, mit Barbara Dennerlein haben wir in der letzten Stunde gesprochen. Sagen Sie, ist die Orgel denn immer noch ein, sagen wir mal, Standardinstrument vieler Bands oder ist das Keyboard da an die Stelle gerückt?
Also das Keyboard hat die Orgel ganz eindeutig verdrängt, weil es vielseitiger einsetzbar ist und der Orgelsound für heutige Verhältnisse auch etwas antiquiert klingt. Für mich gehört eine Hammond-Orgel aber nach wie vor zu einer klassischen Rock'n'Roll-Besetzung. Eine der besten großen Rock'n'Roll-Bands ist immer noch die E Street Band von Bruce Springsteen, der mit dem verstorbenen Danny Federici einen wahren Meister an der E-Orgel hatte. Sein Nachfolger heißt Giles Giordano, ist aber auch ein wirklich guter. Und darüber hinaus hört man der Orgel noch sporadisch in manchen Popsongs bei Coldplay, zum Beispiel Fix You oder Ed Sheeran. Und natürlich auch mal bei Depeche Mode, aber eben nicht in der reinen Form wie früher in den 60ern und 70ern, sondern eher als Accessoire und Soundteppich und eben auch synthetisch verfremdet dann.
Und dann ist das heute eher so ein Retro-Element, was man da hören kann?
Ja, also viele klassische Rockbands, die eben die E-Orgel noch drin haben, die klingen auch klassisch retromäßig. Es wird tatsächlich nicht in der aktuellen angesagten Popmusik eingesetzt.
Bevor wir gleich noch was von Deep Purple hören, noch die Frage für die E-Gitarre. Da gibt es ja zum Beispiel so Titel wie Smoke on the Water. Die haben Geschichte geschrieben, da sind diese drei Riffs am Anfang und alles ist klar. Gibt es da so ein Pendant für die Orgel?
Wir haben natürlich kurz gesprochen über Whiter Shade of Pale von Procol Harum. Das ist so ein ganz typischer Song, den jeder sofort im Ohr hat. Aber für mich ist das auch Highway Star von Deep Purple aus dem 1972er Album Machine Head, weil darin die Orgel exemplarisch für beide Facetten steht. Zum einen als Rhythmusinstrument und zum anderen, weil darin auch ein fantastisches Orgelsolo von John Lord vorkommt. Das fängt so nach einer guten Minute an, ab ca. 2 Minuten 15 im Song, müssen wir nur genau hinhören. John Lord baut das sehr klassisch barock auf und benutzt ausschließlich Töne aus der Skala harmonisch Moll über die Akkordstruktur D-Moll, G-Moll, C-Dur und A-Dur, also auch sehr klassisch Bach. Und Highway Star ist sicher einer der besten Deep Purple Songs überhaupt.
Und den hören wir gleich. Matthias Kugler, danke schön.
Sehr gerne.
Danke für Ihre Einblicke in die poppige Seite der Orgel. Sie haben auf SWR 3 mit Ihrem Kollegen Jörg Lange die wunderbare Reihe Die größten Hits und Ihre Geschichte. Vielleicht gibt es da demnächst was über dieses Stück hier. Highway Star von Deep Purple, heute zu hören in der Orgelmatinee auf SWR 2.